Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Egal, ob wir über Leadership Culture oder High Performance Culture oder Gender Balance reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie, das verspreche ich Ihnen, sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis.
Anke van Beekhuis ist High Performance Leadership und Gender Balance Expertin, Sparring Partnerin und Buchautorin.
Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Herzlich willkommen zu meinem Business Snack, dem Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Ich freue mich, dass du dich für diese Folge entschieden hast. Wie der Titel schon verrät, geht es mir darum, dir wertvollen Input zu liefern und dich dazu anzuregen, über deine Situation im Unternehmen nachzudenken. In unserer neuen Podcast-Serie Business Snack High Performance Talks kommen HR-Leiterinnen, Geschäftsführerinnen und Vorstände zu Wort, die täglich an der Schnittstelle von Menschen, Struktur und wirtschaftlichem Erfolg agieren. Gemeinsam diskutieren wir, wie High Performance in Unternehmen gelebt wird, messbar, menschlich und nachhaltig. Unsere Gäste teilen persönliche Erfahrungen, empfohlene Vorgehensweisen und Herausforderungen aus der Praxis. Heute freue ich mich ganz besonders, Doris Honecker begrüßen zu dürfen. Doris Honecker ist Steuerberaterin, Partnerin und Geschäftsführerin bei der HHB Steuerberatungs GmbH mit Sitz in Wien. Sie ist seit 1989 bei HHB und seit 2000 Geschäftsführerin der Kanzlei mit aktuell rund 60 Beschäftigten. Was Doris auszeichnet, ist nicht nur ihre tiefgreifende Expertise im Steuerrecht, sie ist auch Mitglied im Berufsgruppenausschuss Steuerberaterinnen, sondern vor allem auch ihr unternehmerischer Blick und ihre Leidenschaft, Unternehmen aktiv bei ihrer Entwicklung zu begleiten. Als erfahrene Steuerberaterin geht es ihr nicht nur um Zahlen und Fakten, sondern darum, echte Lösungen zu schaffen, unternehmerischen Wachstum zu ermöglichen und eine vertrauensvolle Partnerschaft mit ihren Kundinnen, Klientinnen, sagt man ja in der Branche, zu leben. Dabei zeigt sie, wie High Performance auch im Beratungsumfeld aussehen kann, fachlich stark, menschlich nahbar und immer mit Blick auf das große Ganze. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, liebe Doris, und auf deine Einblicke, wie man als Steuerberaterin und Unternehmerin High Performance jeden Tag neu gestaltet. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung zum heutigen Podcast. Ich freue mich auch und bin schon gespannt auf unser Gespräch.
Super. Wir sitzen natürlich in der Kanzlei. Ja. Uns verbindet auch mehr, auch Privates. Darum freue ich mich umso mehr, dass du dabei bist. Ich darf dich schon länger beobachten und bin jedes Mal begeistert, wie so eine Kanzlei funktioniert. Ja, das ist ja, wir sind zwar beide irgendwie in der Beratung tätig, aber anders. Ja,
ja, das stimmt.
Und wie schwierig es ist, auch Mitarbeiter zu finden in dem Bereich derzeit. Genau. Daher umso dankbarer, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Was bedeutet High Performance Culture konkret für dich? Wie definierst du den Begriff?
Naja, das heißt für mich, dass ich die Ressourcen, die ich als Betrieb zur Verfügung habe, optimal einsetze und so einsetze, dass ich das bestmögliche Ergebnis damit erzielen kann, das nachhaltig und dass, wenn Probleme oder Hindernisse entstehen, dass die auch recht schnell gelöst werden, denn sonst ist sozusagen der Weg blockiert und man kann sich nicht weiterentwickeln.
Mhm. Machen das Unternehmen? Du hast einen sehr krassen Einblick, ja, mit den Zahlen und Fakten und Daten KPI gesteuert.
Ja und nein. Wie überall ist das so, dass manche da einen genauen Blick drauf haben. Das sind, kann man schon auch erkennen, die sehr gute Unternehmensergebnisse haben und im Regelfall die ja Probleme haben, sich weiterzuentwickeln, gute Umsätze, gute Gewinne zu erzielen, sind die sich irgendwo vertrödeln oder eben nicht ein genaues Auge drauf haben, wie komme ich gut weiter, wie entwickle ich meinen Betrieb, kenne ich ihn überhaupt. Mhm. Ja, das kommt genauso gut vor.
Okay. Welche Rolle müssen aus deiner Sicht, gerade weil du auch sehr viel Einblick hast in Unternehmen, Führungskräfte in einer High-Performance-Culture einnehmen?
Viele. Naja, natürlich muss ich visionär sein, also ich muss schon der Zeit voraus sein, das sehen wir auch in der Steuerberatung. Wir haben vor 20 Jahren das papierlose Büro eingeführt, einer der ersten Steuerberater in Österreich, traue ich mir sagen, mit vielen Problemen, natürlich im Zuge der Digitalisierung, also es gibt keine Ablage mehr, es wird einfach alles von der EDV aufbereitet. Das muss man sich halt natürlich auch trauen, also man muss da ein gewisses Wagnis eingehen und deswegen auch schauen, und das, glaube ich, haben wir vor 20 Jahren erkannt, wo geht der Weg hin. Also sprich Digitalisierung auch in unserem Bereich, in unserem Beruf, das haben, glaube ich, viele versäumt und sind jetzt erst dabei umzustellen. Also einen guten Blick für die Zukunft zu haben, ist ganz sicher wichtig. Ein guter Motivator zu sein für die Mitarbeiter letztendlich. Also sprich auch den Handlungsspielraum zu schaffen, damit Mitarbeiter auch aktiv sein wollen und also nicht nur warten, dass sie bedudelt werden, so wie ich immer sage, also aktiv ins Geschehen gehen und sich Gedanken machen zum Betrieb, zum Klienten. Mentor zu sein, also auch wirklich gerade für junge Mitarbeiter, du hast das angesprochen, es ist schwierig, gute Mitarbeiter zu kriegen und zu motivieren, auch für uns, junge Mitarbeiter zu halten, sie für den Beruf auch zu interessieren, Seelentröster zu sein, auch das ist eine wichtige Rolle, glaube ich, von einem High Performer, nämlich, dass sich die Leute auch ausweinen kommen, und bei 60 Leuten weinen sich sehr viele immer wieder mal aus, also auch sich die Zeit zu nehmen, zuzuhören, aber aktiv zuzuhören und nicht nur so zu tun, als würde einen das Problem jetzt interessieren, und wohl auch Wächter zu sein, würde ich sagen, also die Ziele einer Organisation im Auge zu behalten und da schon zu schauen, wo bin ich bei der Zielerreichung oder möglicherweise auch vielleicht das Ziel mal abzuändern und zu schauen, dass die Entwicklung eine andere ist und man da nicht den Zug versäumt und in die falsche Richtung fährt.
Okay. Welche Unternehmenswerte siehst du als entscheidend für eine High-Performance-Culture? Gibt es da welche, die ihr erlebt habt, dass das hilfreich ist, diesen Wert?
Was ich glaube, in unserem Beruf, wo wir ja sehr an der Zahl hängen und ein wichtiges Steuerungsinstrument auch in der Beratung für den Klienten sind, ist eine gute Qualität sehr wichtig. Also dem Klienten seine richtigen Zahlen zur Verfügung zu stellen, ein Auge drauf zu haben, wo geht die Entwicklung hin, also schon sehr aktiv dazu beraten und gute Qualität bereitzustellen. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass ich also ein gutes Miteinander mit den Mitarbeitern habe, mit den Kollegen habe, dass ich den Freiraum schaffe, dass sie sich gut entwickeln können und auch Möglichkeiten schaffe, dass sie gute Ausbildung kriegen zum Beispiel. Also da zahlen wir zum Beispiel für alle unsere Mitarbeiter die Ausbildung, die ist uns ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das ist schon ein wesentliches Erfolgskriterium für eine Firma, die sich auch ganz gut entwickelt, dass die Leute wissen, was passiert, was tun sie, was sind unsere Ziele letztendlich. Und ja, einfach auch Freude zu vermitteln. Also wir haben schon die Kultur bei uns, dass viel veranstaltet wird, dass die Mitarbeiter schon wissen, dass wir für sie auch einiges tun und sie sich da, glaube ich, wohlfühlen und einfach gern herkommen.
Es ist ja faszinierend, also in der Kanzlei gibt es eine wunderbare Bar. Ja. Wie lange habt ihr sie jetzt?
Ja, wir haben sie zu Covid-Zeiten errichtet, also 2021. Die ist in Betrieb jeden Tag ab 17 Uhr, also vielleicht nicht jeden Tag, dass die Mitarbeiter herkommen. Sie dürften sie jeden Tag um 17 Uhr in Betrieb nehmen mit allen antialkoholischen oder alkoholischen Getränken. Das ist ein wirkliches Kommunikationszentrum und mittlerweile machen wir auch unsere Schulungen dort, weil die Mitarbeiter schon recht motiviert sind, dann zur Schulung dorthin zu kommen, weil es einfach ein lockeres Gespräch ist und man nicht in einem Schulungsraum sitzt und sich da vielleicht fadisiert, sondern das bei einem netten Drink einfach macht.
Ja,
das kommt gut an.
Und das bezahlt sie auch noch alles?
Ja.
Du bist ja mal hinterfragt worden, ob das ja, Sinn
ja.
macht, gell?
Ja, ja, nein, also wir zahlen alkoholische, aber auch alkoholische Getränke natürlich und tun da schon viel, also überhaupt für die Mitarbeiter, dass sie, also, ja, dass sie gern zu uns kommen und dass wir ein schönes Einvernehmen haben.
Ja, das ist mittendrin, also wirklich mit antialkoholischen und alkoholischen Getränken und ich finde das faszinierend, weil es einfach zeigt, auf was es ankommt, nämlich das Zusammenarbeiten, das Miteinander. Es geht um Menschen, es geht nicht nur um KPIs, gerade bei euch geht es ja hauptsächlich um KPIs und Zahlen, sondern eine Steuerberatungskanzlei zu sehen, wo es um Menschen geht. Wir haben ja die 8 Säulen der High-Performance-Culture gefiltert bei uns in der Beratung die letzten 20 Jahre und es gibt seit heute, 15. Mai, mein Buch auch am Markt. Mhm. Ja, gerne über Amazon bestellen. 99 Tage habe ich gebraucht, bis es am Markt gekommen ist, vom ersten Wort bis zum Druck. Ja, gestern habe ich
glaubt, du hast nichts zu tun sonst. Nein. Dabei bist du sehr gut gebucht und hast
Nein.
nichts zu tun.
KI hat es möglich gemacht. Ah. KI und zu verlegen über Amazon und wir haben digitale Tools genutzt und KI genutzt und dadurch war das möglich. Das war ein Selbsttest und ganz spannend. Aber da sind auch die 8 Säulen drinnen, da hält sich auch mein Leitfaden ein bisschen, das haben wir eh im Vorfeld auch besprochen, dass ich daran Fragen stelle, einfach um auch zu sehen, wie schaut die Praxis aus zu der Theorie von uns, was wir erleben. Daher auch die Interviews, dass man ein bisschen Einblick kriegt, wie Unternehmen damit umgehen mit diesen 8 Säulen. Eine der Säulen ist das Ergebnisorientierung, also den Fokus zu haben. Welche Rolle spielt bei euch Ergebnisklarheit in deiner täglichen Führungsarbeit, aber auch im Unternehmen?
Naja, das ist schon wichtig, weil letztendlich sind gute Ergebnisse auch notwendig, damit man den Mitarbeitern gute Sozialleistungen zur Verfügung stellen kann, ein gutes Gehalt zahlt und der Markt ist ja sehr dienstnehmerfreundlich, also sprich, man kann sich ja mittlerweile seinen Job aussuchen und auf eine Bewerbung kommen also sehr viele Angebote, also daher ist man schon irgendwo auch an die Ergebnisorientierung gebunden, wenn man es auch nicht unbedingt wollte, aber Zahlen sind natürlich wichtig. Und bei uns ist es halt schon so, dass der Mitarbeiter die Zahlen in etwa kennt, also unsere Umsätze, unseren Gewinn, der ja auch notwendig ist, um Investitionen zu finanzieren, gehört ja nicht alles nur den Partnern. Und der Mitarbeiter es auch deswegen wissen muss, weil er auch ergebnisorientiert bezahlt wird. Mhm. Und dann Diskussionen ja entstehen, ja, warum kriegt denn der im Sommer, wo unsere Prämien ausgezahlt werden, X-Prämie und ich kriege nur Y-Prämie. Mhm. Also da spielt auch sage ich, die Ergebnisorientierung mit. Es gibt natürlich auch andere Parameter, an denen wir das messen. Aber ja, Ergebnis ist wichtig, ist für jeden Betrieb wichtig.
Mhm. Wie misst du persönlich Erfolg jenseits der klassischen KPIs?
Für mich persönlich heißt Erfolg, wenn der Klient zufrieden ist und positives Feedback gibt. Das heißt, mit unserer Arbeit zufrieden ist, wenn auch das Honorar letztendlich kein Thema ist, wenn ich das Gefühl habe, das hat ihm was gebracht, was wir ihm gesagt haben, wir versuchen, weit weg von der klassischen ehemaligen Steuerberatung zu sein, also einfach aufzubuchen und irgendwelche Saldenlisten zuzuschicken. Wir überlegen uns schon während des Jahres, wie ist die Entwicklung des Betriebes, was kann der investieren, Schlagwort Gewinnfreibetrag, muss der Wertpapiere kaufen, versuchen das auch schon während des Jahres zu kommunizieren. Also ich glaube, das ist für den Klienten wichtig und das macht es auch schön, ihn zu beraten und da kommt auch viel positives Feedback zurück. Und letztendlich auch eine sehr konstante Mannschaft zu haben, also die da ist, die gerne da ist und die auch mal sagt, ja, ich komme auch mal am Wochenende, wenn es notwendig ist, weil viel zu tun ist. Da kriegt man schon sehr viel zurück und kann schon erkennen, dass das, was man gibt, auch irgendwo zurückkommt wieder.
Okay.
Der Business Snack, die Denkanstöße.
Entwicklungsfähigkeit und Mindset ist auch so eine Säule von uns, die wir entdeckt haben in Organisationen. Was bedeutet für dich, ein wachstumsorientiertes Mindset zu haben? Man spricht ja auch von Growth Mindset. Und wie lebst du das in deiner Rolle, aber auch in der Organisation?
Ja, das Wachstum ist so eine Sache. Also wir sind ja sehr stark gewachsen. Du hast schon angesprochen, also 1989 habe ich begonnen, da waren wir zu zweit, jetzt sind wir 60. Wachstum, das ist so ein einfach mehr Wachstum, einfach weniger. Einmal weniger Wachstum hat natürlich auch mit dem Zulauf an Klienten zu tun, hat aber auch damit zu tun, wie sich die Mitarbeiter entwickeln. Und um Wachstum zu schaffen, haben wir für uns festgelegt, wir wollen beim Staff so breit wie möglich aufgestellt sein. Das heißt, wir schauen, dass wir idealerweise immer Überkapazitäten haben, um Wachstum auch schaffen zu können. Da brauche ich einfach die Leute dafür, weil die Partner in ihrer Arbeit doch irgendwann einmal zeitlich eingeschränkt sind, nicht alles machen können. Also je breiter aufgestellt, umso besser, je mehr Überbestand, umso besser. Und schon sehr früh bei den Mitarbeitern eigentlich beginnen, also sehr junge Mitarbeiter suchen. Und dann muss man natürlich sagen, in unserer Branche hat halt die KI schon sehr Einzug gehalten. Also diese frühe Entwicklung bei uns mit der Digitalisierung, auch mit den Programmen und mit den Automatisierungsvorgängen, die es gibt, die wir früh begonnen haben, die sind schon sehr hilfreich, weil das, was früher ein Mitarbeiter an einem Tag gemacht hat, macht er halt jetzt manchmal nur an einem halben oder einem Vierteltag, weil wir einfach sehr viel automatisiert haben. Und das schafft halt auch die Basis für gutes Wachstum.
Okay. Welche Rolle spielt Lernen für dich? Du hast das zuerst schon erwähnt, dass ihr drauf schaut, dass eure Leute immer gut ausgebildet sind, dass sie die Qualität liefern können auch, dass sie die Fähigkeit auch haben. Aber wie wichtig ist für dich Lernen, sowohl individuell auch als organisatorischen Kontext? Also
das ist schon ganz wichtig, nicht? Also wer sich weigert zu lernen, kommt bei uns gar nicht weiter, weil also wir wissen ja jetzt mit den neuen Budgetverhandlungen, mit den ständigen sich verändernden Judikaten, da muss man dranbleiben, da muss man lernen. Und das muss man natürlich wollen in unserem Job, dass man es eben auch muss, weil der nicht lernt, der verliert. Und ich sage es auch immer den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei uns, die Weiterbildung ist uns ganz wichtig, weil es kommen so schnell Neuerungen und wenn ich die nicht mitlerne, dann ist ja auch die Fehlerhäufigkeit viel größer und das kann auch Haftungsprobleme letztendlich bringen. Mhm. Also Lernen ist ein sehr, sehr wichtiges Thema bei uns in der Beratung.
Verantwortung und strategisches Denken ist die dritte Säule von uns. Wie gelingt es dir, operative Exzellenz mit strategischem Denken zu verbinden? Die Frage hat zuerst zur Verwirrung schon geführt. Also wir meinen damit, wenn man strategisch denkt, das auch runterzubrechen auf die operative Ebene, aber auch, wenn man operativ Exzellenz lebt, zu sagen, was bedeutet das strategisch und wie kann man das noch verbessern oder auch also gesamtheitlich umsetzen?
Naja, das Strategische, das ist ja oft lange Zeit davor, bevor ich es dann umsetzen kann. Also das heißt, wir gehen bei uns schon immer wieder in Strategie-Meetings, begleitet also auch von einem Coach, und überlegen uns schon sehr langfristig, also innerhalb von 5 Jahren ungefähr, wo soll die Reise hingehen. Und in kleinen Teilen wird es dann umgesetzt oder auch nicht. Also auch das kommt vor, dass Strategiearbeit ja sehr zeitintensiv ist und auch genug Raum da sein muss für die strategische Arbeit. Je straffer das auch noch nach solchen Meetings begleitet ist, umso erfolgreicher waren wir dann auch in der Umsetzung. Also ja, wir versuchen viel von den Strategie-Meetings umzusetzen. Es gelingt nicht alles. Man stellt möglicherweise auch fest, dass auch nicht alles sinnvoll ist. Mhm. Idealerweise glücken würde ich sagen 50% von dem, was man sich mal vorgenommen hat. Das ist natürlich die Frage, wie sportlich war das. Und die andere Hälfte veräppt dann wahrscheinlich irgendwo. Aber es gibt schon einige Themenbereiche, die wir sehr gut umgesetzt haben. Und ja, das muss wachsen.
Das ist das, was wir immer erleben. Darum ist es auch eine Säule, dass nach klassischen Strategie-Workshops, die wir nicht mehr in dieser Form machen, sehr oft dann der volle Hype da ist. Das ist, ich nenne das immer dieses Yeah, jetzt gehen wir es an. Und nach so 2 Monaten kommt der Alltag, die Energie ist weg, man erinnert sich fast nicht mehr, was man genau hat und dann bleiben diese 50% übrig. Das nennen wir dann Fortschrittsmanagement, weil wenn man dranbleibt, so wie du sagst, dann gelingen 90 oder sogar 100%. Oder man kann zumindest, wenn man in die Reflexion geht, was wir sehr oft in Prozessen machen, dann auch feststellen, was passt nicht. Ja, was war einfach in diesen zwei Tagen oder in diesem einen Tag so, ja, der Hype und der ich sage immer, die Aufgeregtheit. Ja,
die Euphorie, ja.
Die Euphorie, ja. Dass wir das alles schaffen, dann doch zu viel oder auch nicht mehr passend, ja, weil sich der Markt auch verändert hat. Ja. Ja. Aber das, was du sagst, das ist wirklich so diese 3 Monats, dann bricht's ein und dann wird's nach einem Jahr wieder reflektiert.
Dass man auch nicht viel umgesetzt hat, möglicherweise.
Genau, ja. Genau. Was sind aus deiner Sicht die größten Hebel, um Verantwortung im Team wirklich zu stärken? Weil ihr seid ja schon groß, ihr müsst die Verantwortung verteilen. Alles werden nicht die Partner und Partnerinnen machen, sondern
also wie schafft ihr das? Bei uns ist es schon so, dass es interessante Mandate sind. Also wenn man weiß, dass man eine interessante Sache übernehmen darf, die eben auch verantwortungsvoll auszuführen ist, dann führt das auch dazu im Regelfall, dass man sich also da wirklich Gedanken macht und um das Mandat eben gut zu betreuen und verantwortlich ist. Ja, also das ist sicher ein Grund und das merke ich auch, da gibt es ein bisschen eine Konkurrenz mittlerweile, der hat ja das und der hat ja das gekriegt, warum kriege ich nicht das? Also da wird Verantwortung schon entwickelt. Es ist natürlich, hat schon auch mit einer monetären Größe zu tun. Also je größer die Verantwortung bei uns, umso besser natürlich auch letztendlich das Monetäre, auch das Prämiensystem, das wir haben. Denn es muss ja auch entlohnt werden. Also wenn jemand sehr verantwortungsvoll mit dem Mandat umgeht, kreativ ist, die Fehlerhäufigkeit gering ist, also er sich viele Gedanken auch dazu macht, dann muss er es auch in der Geldbörse spüren. Also das ist letztendlich schon unser Ansatz. Und über alle drüber dann eben auch gewisse Sozialleistungen, die jetzt jeder bekommt, aber vielleicht der eine oder andere, der ein sehr verantwortungsvoller Partner ist, noch mehr.
Und das funktioniert gut bei euch, dass dieses monetäre an der Anstoß?
Das funktioniert gut, weil wir versuchen, es transparent zu machen. Die Erfahrung war, je weniger man kommuniziert, warum der das verdient oder der das verdient, umso schwieriger wird's und umso mehr ist der Frust bei denen, die halt einfach nicht entlohnt werden wie ein anderes Teammitglied und dann gar nicht genau wissen, warum. Also man muss da schon die Zahlen offenlegen oder auch sagen, in welcher Zeit wird welches Mandat wie erledigt, wie ist jemand letztendlich auch verkaufbar am Markt. Ja, das ist bei uns so, nicht? Wir leben ja davon. Und dann wird das auch klarer, warum möglicherweise Unterschiede sind.
Es ist ganz faszinierend, weil diese Bonussysteme oder so werden ja sehr oft verheimlicht, ja. Und ich finde diese Transparenz wahnsinnig wichtig, weil man ja lernen kann, wenn man in der Beobachtung, okay, der hat das Mandat oder die hat das Mandat gehabt, hat so und so lang gebraucht und hat dadurch durch die Kürze, ja, in der Kürze liegt ja auch manchmal die Würze oder die Schnelligkeit, ist das daraus entstanden. Und wenn ich jetzt neu in einer Organisation bin oder noch lerne, merke ich, aha, darauf kommt's an, okay, verbessere ich mich dort. Also ich kann ja voneinander lernen. Und das finde ich interessant, weil wir werden immer wieder gefragt, Transparenz. Ich bin voll dafür, weil es einfach auch den Lerneffekt schürt und eben keine Gerüchte entstehen können oder Annahmen, Hypothesen, was auch immer, was dann wieder so diesen Konkurrenzkampf hat. Ja, und kämpfen braucht man nicht in der Organisation.
Ja, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Deswegen haben wir uns auch für längere Zeit schon dazu entschieden, gewisse Zahlen einfach offen zu legen.
Na, super. Kommunikation und Informationsfluss. Wie schaffst du es, in Zeiten der Informationsflut Klarheit und Orientierung in der Kommunikation zu sichern?
Ja, das ist ein interessantes Thema, nicht? Also da haben wir schon oft im Partnerkreis drüber diskutiert. Wir hatten schon Informationsflussveranstaltungen einmal im Monat, wo alle Mitarbeiter zusammengekommen sind, um irgendwas zu kommunizieren. So, dann waren 3 krank, 5 auf Urlaub, 2 wollten nicht kommen, andere hatten Termine. Das ist dann, also ist auch sehr mühsam, nicht? Weil dann auch, holt man alle zusammen bei Brötchen und so weiter und kommuniziert. Also was ist so interessant, was hat sich getan? Wir sind vor vielen Jahren übergegangen zu den sogenannten Montag-News. Das heißt, am Montag gibt es eine sehr umfassende News an alle Mitarbeiter in Mailform und da wird hineingeschrieben, was ist alles in der Woche, was so passieren wird. wer hat Geburtstag, wer hat geheiratet, welche Ausbildungen gibt's, kommt die Masseurin die Woche oder nicht, sind wichtige Veranstaltungen, gibt's irgendwelche Schulungen, die anstehen. Also da wird alles reingeschrieben, was nur einfällt, auf persönlicher Ebene oder auf beruflicher Ebene. Und das wirkt sehr gut, weil das liest wirklich jeder. Und kann dann auch feststellen, das interessiert mich nicht, aber ich habe es zumindest gehört. Ja, wer startet neu bei uns bereits mit Bild? Wer ist das? Weil bei einer derartigen Größe kommt einem jemand an Gang entgegen, man denkt, aha, wer ist das jetzt? Ja, also es wird alles am Montag in die Mails geschrieben oder in das Mail geschrieben. Und wenn es ganz, ganz wichtige Dinge gibt, wie eben zum Beispiel Zahlen, die kommuniziert werden oder eine Strategieumstellung, dann haben wir eine eigene Mitarbeiterveranstaltung dafür. Das ist aber vielleicht ein- oder zweimal im Jahr mittlerweile.
Ja, spannend. Das ist wirklich eines der wichtigsten Erkenntnisse, ja, dass man an alten Meeting-Strukturen wie Sure Fixes festhält, wo keiner dann mehr Zeit hat, ja, statt neue Formate zu etablieren, die wirksam sind. Weil wenn ich weiß, es gibt die Montags-News um eine gewisse Uhrzeit, das werdet ihr wahrscheinlich auch einhalten,
das
oder?
Das ist circa zwischen 8 und 8:30 Uhr idealerweise.
Ja, dann weiß ich, das muss ich lesen. Und das werde ich auch lesen, weil es ist eine Information für die ganze Woche. Und das ist sehr, also super, super Tool. Ja,
ganz einfach eigentlich, einfach, nicht so, also schnell geschrieben und genau. Und man kann auch schon in der Vorwoche Feedback geben. Also wenn Mitarbeiter was kommunizieren wollen, dann können sie also schon zu den Assistentinnen gehen und sagen, bitte könnt ihr das auch in die News aufnehmen.
Ja, sehr gut. Ja. Werte und Umsetzungskraft ist auch eine der Säulen. Welche Werte sind dir persönlich in der Führungsarbeit besonders wichtig und wie setzt du sie konkret im Alltag um? Du hast schon von Qualität gesprochen, das ist der wichtige. Gibt es noch andere Werte?
Der Business Snack aus der Praxis.
Natürlich auf der persönlichen Ebene einfach das gute Umgehen miteinander, sage ich. Also was wir bei uns wirklich nicht dulden ist, wenn Tendenzen von Mobbing auftreten würden. Also das sind wir sehr streng. Natürlich bei 60 Leuten kriegt man jetzt nicht mit, wenn es irgendwelche Reibereien gibt, und die gibt's halt in einer gewissen Struktur oder Größe, die hat man dann. Aber grundsätzlich, und das sagen wir auch schon beim Aufnahmegespräch, ist uns wichtig, das gute Miteinander, egal auch aus welchem kulturellen Kreis man kommt. Also wir haben Damen mittlerweile und Herren aus Afghanistan, aus dem Iran, Rumänien, Bulgarien, also auch sehr exotischere Destinationen, Syrien. Und wenn wir uns dafür entscheiden, für eine derartige Dame oder einen Herrn, dann sagen wir auch bereits beim Gespräch, also religiöse, kulturelle Unterschiede möge man bitte zu Hause lassen. Wir verstehen uns schon als eine Art von Familie, sage ich jetzt, wo man ein gutes Miteinander haben muss. Und das ist schon sehr, sehr wichtig. Also einfach, dass sich die Leute gut untereinander verstehen, weil dann kommen sie auch gerne her. Und wenn sie gern herkommen, dann bringen sie sich gerne ein. Das ist das Zweitwichtigste, würde ich sagen, nach der Qualität fast.
Ja, es sind doch 8 bis 10 Stunden am Tag, die man mit der Gemeinschaft verbringt. Und das unterschätzt man, wie wichtig es ist, dass es einem gut geht. Ja, es ist nicht nur Arbeit, sondern es ist ein wirklich viele, viele Stunden von einem Leben. Genau. Was bedeutet für dich, wir sind jetzt bei der Säule Balance und Ressourcen, was bedeutet für dich Fokus aufs Wesentliche und wie schaffst du dafür Raum im Alltag?
Naja, immer kann ich den eh nicht schaffen. Man bemüht sich natürlich, nicht? Also, das ist doch davon abhängig, wie ist man manchmal von den Mitarbeitern gesteuert, weil, also, wenn große Probleme im Privaten sind, nehme ich mir Zeit dafür und dann rutscht das Wesentliche irgendwo zurück. Natürlich muss der Raum dafür da sein. Also ich versuche mir schon meinen Teil Tag so ein bisschen zu strukturieren, ein bisschen für eigene Arbeit, für die Mitarbeiterarbeit und dann für die Dinge, wo ich ein bisschen einfach lese oder auch mit Leuten mich unterhalte, mit Geschäftsführern, so wie du es auch machst, und versuche zu erkennen, wo ist denn die Tendenz, wo sind die Probleme, wo können wir auch Betrieben helfen letztendlich. Ja? Also dieses auch zu erkennen, wo geht letztendlich das Geschäft in den nächsten Jahren hin, weil wir haben uns natürlich auch sehr verändert in unserem ganzen Berufsbild in den letzten 20 Jahren. Also vom quasi Buchhalter, der nur die Ärmel aufkrempelt und bucht, bis hin jetzt, das ist also das Nebengeschäft eigentlich, die Buchhaltung, muss man sagen, bei uns. Und da muss man halt schon den Blick fürs Wesentliche haben und versuchen, sich die Zeit zu nehmen. Manchmal gelingt es eben, manchmal gelingt es nicht.
Hast du auch persönliche Strategien, um unnötigen Ballast loszuwerden, organisatorisch oder mental auch? Weil das ist so das Thema des Loslassens in der Säule, was wir merken, dass Unternehmen sich schwer tun, auch Prozesse loszulassen, Dinge zu verändern.
Das ist mir jetzt im Alter mehr und mehr gelungen, muss ich sagen. Ich bin ja doch mit knapp 29 Geschäftsführerin geworden und da tickt man natürlich noch anders. Aber je älter man wird, umso einfacher ist es. Warum? Weil man einfach auch mehr Erfahrung hat. Ja? Und über das, was man sich früher vielleicht mal, wie man 30 oder 35 war, vollkommen aufgeplustert hat und lange im Kopf mitgeschleppt hat, das gelingt mir jetzt einfach aufgrund der Lebenserfahrung mal schneller abzuhaken und zu sagen, ja, dann aus. Das ist halt jetzt einfach so, kann man nicht mehr ändern, Haken drunter und wir schauen positiv in die Zukunft. Weil wir es ja eh nicht ändern können, wenn irgendein Ballast auf uns eingesprudelt ist und wir ihn mitschleppen. Das macht es ja nicht besser. Ja. Und dann natürlich ein bisschen auch der private Ausgleich dann letztendlich, den man sich ab einem gewissen Alter versucht zu schaffen. Vielleicht in jüngeren Jahren noch nicht, aber dann mit Familie und so ist das schon notwendig auch, dass man sportlicher wird, vielleicht mehr liest, sich mehr über mentale Dinge eben Gedanken macht, über das Weltgeschehen. Und das ist halt in jungen Jahren weniger. Ja. Das lernt man auch irgendwie. Ne?
Der Fokus wird ein anderer.
Gell? Auch, ja.
Innovation und Fehlerkultur. Wie gestaltest du ein Umfeld, in dem neue Ideen entstehen dürfen, auch wenn nicht alles sofort perfekt ist?
Da sind wir sehr offen und sehr frei. Also ich erinnere mich, als junge Berufsanwärterin habe ich mal einen recht großen Fehler gemacht und habe mir gedacht, um Gottes Willen, und die Klientin muss jetzt so viel nachzahlen. Die war ganz herzig und hat gesagt, naja, es ist ja kein Problem und ich habe es mir ja quasi davor erspart. Ich hatte was falsch gebucht über Jahre hindurch. Das hat mich sehr geprägt eigentlich und auch mein damaliger, jetzt schon pensionierter Seniorpartner hat also gesagt, ja, Fehler passieren, und so habe ich das auch weitergeführt. Fehler passieren, es wird zunehmend schwieriger, also die ganze Judikatur, wir sind Spezialisten in verschiedenen Bereichen mittlerweile, wie Anwälte, das Umgründungssteuerrecht, Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Immobilienertragssteuer, also es ist alles so komplex geworden in den letzten 20 Jahren, dass Fehler passieren, und manchmal müssen sie auch passieren, dass sich der Mitarbeiter dann weiterentwickelt. Er macht es ja nicht bösartig. Mhm. Ja. Also kein Fehler passiert bösartig. Und ich finde, jeder Fehler hat auch was Positives, weil sich der Mitarbeiter dann weiterentwickelt. Ja. Mhm. Also weil er dann einfach draus lernt und auch erkennt, beim nächsten Mal sollte mir das nicht passieren, wie kann ich das abfedern? Also wir schauen uns dann die Fehler natürlich an und versuchen auch ins Gespräch zu gehen und zu sagen, das war ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, oder da kannst du gar nichts dafür, weil das ist so komplex, das hast du einfach nicht erkannt. Mhm. Wir haben auch eine strenge Vier-Augen-Kultur, also da hat auch das vierte Auge möglicherweise versagt, ja, weil es eben sehr komplex ist. Aber Fehler passieren und müssen auch passieren, sage ich.
Mhm. Zusammenarbeit und Erfolge, was machst du für die gute Zusammenarbeit? Haben wir schon eine paar installiert, ja. Und feiert ihr Erfolge oder geht's ja so von einem zum anderen? Wie ist das so bei euch?
Wir feiern wahnsinnig viel.
Heute steigt wieder eine Party übrigens, ja, weil wir müssen dann raus, ja, mit dem Podcast. Es gibt wieder was, es wird dann gedeckt. Also
Nein, wir feiern wirklich viel. Da kannst du auch herumgehen und die Mitarbeiter fragen, die immer sagen, sie waren noch nie in einem Betrieb, die schon so Erfahrung haben, wo so viel gefeiert wird, so viel gegessen wird. Sie werden also kugelrund bei uns. Weil ich glaube, jeder, der Geburtstag hat, das hat sich so eingebürgert, bringt an dem Tag wahnsinnig viel Kuchentorten und so weiter. Es werden Firmenjubiläen gefeiert, es werden runde Geburtstage gefeiert. eben Hochzeiten, Babys, die auf die Welt kommen. Also wir machen das wirklich zum Anlass, immer zusammenzukommen. Und das ist im Regelfall, wo eben sehr viele Leute da sind, wenige im Homeoffice sind, zum Mittag. Und da gibt's dann einfach gute Verköstigung und eine Stunde, wo man halt zusammensteht und ja, das einfach feiert. Ja, nein, also Feste gehören gefeiert.
Ja, ihr habt so ein legendäres Kanzleifest auch regelmäßig und ja. Durfte ich auch schon sein. Ja.
Also auch für nicht nur für Mitarbeiter, ja. Sondern auch für Klienten, ja. Aber nicht fachlich, sondern einfach nur, weil gewisse Anlässe dann gefeiert werden und ja, das hat sich auch bewährt.
Wie siehst du High Performance in den nächsten Jahren für Organisationen oder für euch auch?
Naja, schon spannend, nicht? Also ich glaube, dass man am Markt zunehmend nur dann bestehen kann, wenn man schon leistungsorientiert ist, aber wenn man auch das Umfeld dafür schafft. Also es ist so, man muss ein bisschen die Balance halten zwischen gute Leistungen bringen, aber auch darauf zu achten, dass man selbst und der Mitarbeiter nicht verbrennt. Also auch Freiräume zu schaffen, entsprechend zu motivieren, dem Mitarbeiter auch was zutrauen. Und ich denke, wenn ich mir auch so den einen oder anderen Kollegen anschaue, der sich vielleicht nicht so entwickelt hat wie wir, dass das schon unsere Stärke ist, dieses Zutrauen, damit sich jemand entwickeln kann, damit er gerne da ist und damit er eben high performt. Das gehört schon irgendwie zusammen. Und wie überall, also der Markt ist auch bei uns immer noch umkämpft und es gibt viele Kanzleien, die also nicht so gut dastehen, würde ich sagen, aber das sieht man auch, wenn man dort reingeht, das ist anders einfach. Das hören wir auch von den Bewerbern, die zu uns kommen. Da ist es ganz anders, wenn man gleich reinkommt, wenn man mal durchgeführt wird, wenn man mal so miteinander redet. Und das muss man sich in der Zukunft erhalten, ja? Sonst wird man nicht mithalten können mit dem Besten.
Ja. Noch eine persönliche Frage. Was wäre dein Business-Snack für mehr High-Performance?
Naja, mein Business-Snack ist schon das Lob letztendlich vom Klienten. Das freut enorm, also nicht nur mich betreffend, sondern die ganze Kanzlei. Es gibt also wirklich immer sehr nette Mails, auch heute wieder eins gekommen, wo ein Mitarbeiter sich sehr darüber gefreut hat. Und das inspiriert dann schon auch, einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ja, also was können wir noch verbessern, wie können wir noch besser werden, wir können wirklich ja High Performer sein, bleiben, noch mehr werden. Und für mich auch der Dank vom Mitarbeiter. Es sind immer so diese zwei Themenbereiche, das Lob vom Klienten und die Freude des Mitarbeiters, wo wir eine stabile Mannschaft haben, mit natürlich auch einer gewissen Fluktuation, gerade bei der Jugend, die noch nicht weiß, wie sie sich entwickeln möchten, aber die stabile Mannschaft und der Klient, der gern da ist.
Super.
Das ist mein Snack.
Danke dir, großartig. Wir sind am Ende.
Doris, so schnell ist es vorbeigegangen.
Zeit
ist verlaufen im Flug.
Ja, das ist immer das Faszinierende, ja, wenn man so im Plaudern ist. Danke dir.
Ja, ich sage danke nochmal für die Einladung.
Willst du mehr über die Praxis aus unserer Arbeit mit Unternehmen erfahren, dann hör auch gerne in die Podcast-Serien rein, in denen ich detailliert über die 8 Säulen spreche. Da gibt es eine eigene Serie darüber. Möchtest du herausfinden, wo in deinem Unternehmen bereits High-Performance-Stärken vorhanden sind und wo noch Potenzial liegt, dann fordere unseren High-Performance-Pulse-Check an, der ist kostenlos und lieferte direkt in 10 Minuten Antworten auf deine Fragen. Also du beantwortest die Fragen 10 Minuten und dann hast du auch schon online den Zugang zu den Ergebnissen unter office@bquiz.at. Für Rückfragen stehen wir dir jederzeit zur Verfügung und natürlich auch für ein persönliches Gespräch. Du möchtest uns Feedback geben? Gerne via LinkedIn oder per E-Mail an office@bquiz.at. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich lege dir noch ans Herz, heute ist der 15.05. mein Buch zu kaufen. Wir Autorinnen müssen ja auch einen Ansporn haben und weiterhin schreiben. Es ist jetzt mein 5. Buch, die 8 Säulen der High Performance. Und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst in meinem Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für die Entscheiderinnen und Entscheider. Viel Spaß beim Podcast Nachdenken. Auf Wiederhören.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Mehr Infos zu Anke van Beekhuis Beratungen, Webinare und Publikationen finden Sie unter www.beekhuis.at.